Es ist Dienstag, der 6. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Dienstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette mit einer kleinen Sonderausgabe pünktlich zum Halbfinale der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Und weil ich ja überhaupt gar keine Ahnung von diesem Sport habe, habe ich mir einen profunden Kenner der Materie eingeladen. Er ist Stand-Up-Comedian. Die Älteren werden sich erinnern und sagen, das ist doch Illmatic, den kenne ich doch aus Frankfurt. Er ist aber vor allem ein Freund der Familie und ein ehemaliger Mitbewohner von Niki Hassania. Niki, ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, Niki Hassania.
Absolut korrekt.
Sein Name ist Costa Meronianakis und er ist herzlich willkommen. Guten Morgen.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Das freut mich sehr. Was man dazu sagen muss, du bist ja Fußballkenner, aber auch Bayern-Fan.
Ich bin Bayern-Fan von klein auf. Ja, wir hatten nichts in Bad Pyrmont. Ich glaube, wenn ich von Anfang an in Frankfurt aufgewachsen wäre, wäre ich wahrscheinlich Eintracht-Fan.
Ja.
Aber so meine ganzen Freunde sind eigentlich, weil es so 2 Kilometer zur Lippe ist, ne, also Lüchte fängt da schon an, Bahntrupp und den ganzen Müll und sehr, sehr, sehr Dortmund-lastig mein Freundeskreis und sehr Hamburg-lastig, also alle HSV-Fans, ja. Die etwas Älteren und die Generation drunter, so die von meinem Bruder, viele BVB-Fans.
Ah ja, okay. Wie alt ist dein Bruder?
Der ist 4,5 Jahre jünger, so ungefähr.
Ja, gut, okay, ja, das ist auch so die richtige Zeit, um Dortmund-Fan
zu
werden.
Genau,
ne? Und die Älteren, klar, sind HSV-Fans, die sind irgendwann eingestiegen, wahrscheinlich Ende der 70er, Anfang der 80er und dachten halt, das geht jetzt immer so weiter.
Ja, mein erstes Bundesligaspiel habe ich tatsächlich mit meinem, mein damaliger bester Freund hat einen Stiefpapa bekommen. Also da hat sich jemand an die Mutter rangehauen und hat gemerkt, er ist HSV-Fan. Komm, du darfst noch einen Freund mitbringen und wir fahren mal in den Volkspark damals. Und da hat Bayern gegen HSV gespielt damals. Und ich hatte da gar nicht so einen Verein. Ich war so ein bisschen Sympathisant und so, aber ein paar Spieler fand ich natürlich gut und so. Und dann habe ich das Spiel gesehen, das war dann irgendwie irgend so ein Unentschieden, ich kann mich nicht mehr erinnern, 1-1 oder 2-2.
Das muss schon lange her sein, als der FC Bayern unentschieden gegen den HSV gespielt hat.
Ja, ja, aber damals waren die, also als ich Bayern-Fan geworden, war die große Zeit des HSV.
Das muss ja dann gewesen die sein, 80er. So 82,
ja,
81,
genau,
82.
Genau.
Da hat dann Beckenbauer wahrscheinlich gerade beim HSV gespielt.
Genau. Und dann waren alle in dem Block, waren HSV-Fans, ne, mein bester Freund, sowieso HSV-Fan, sein Stiefpapa auch und so, alle so. Und dann habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt Bayern-Fan. War schon damals sehr anti, aber ja.
Dann kommen wir jetzt zu einem Turnier, bei dem der FC Bayern in der Form auch nicht mehr vertreten ist.
Die Schlagzeile des Tages
kommt von der Tagesschau und heißt natürlich Dänemark, Spanien, Italien, England. Die 4 Halbfinalisten im Check, das müssen wir jetzt im Detail vielleicht, na, wir nehmen das jetzt mal auf, was die Tagesschau da anrichtet, denn die Tagesschau schreibt unter anderem auch die EM und das Superstar-Problem. Das heißt, vor dem Halbfinale heute Abend spielt ja Italien gegen Spanien.
Ja, ja, genau.
Und morgen am Mittwoch dann England gegen Dänemark. Und die Tagesschau in Gestalt von Sebastian Hochreiner will das Problem ausgemacht haben, dass die Mannschaften, die jetzt nicht mehr dabei sind, das Problem hatten, dass sie sich zu sehr auf ihre Superstars konzentriert haben. Beispielsweise Portugal mit Ronaldo, der ja sehr gut performt hat, aber halt eben auch als einziger.
Gut, bei Lewandowski wusste man das schon vorher, dass die Mannschaft jetzt nicht so brutal ist. Ne? Also man kannte den Zielinski und ein paar Spieler natürlich, die ganz gut sind. Ne?
Genau.
Aber ja, das also hat es wirklich dann auch die ganzen Sportzeitungen verstanden, dass es das Wichtigste das Team ist. Italien, ich sag dir ganz ehrlich, das habe ich nicht erwartet, dass auf einmal so diese Defensivstrategen.
Jetzt mittlerweile 31 oder schon 32 Partien ohne Niederlage. Ich weiß es gar nicht.
Super Pressing spielen, ne?
Ja.
Also brutales Pressing. Und wenn du siehst, Barella, Locatelli, also das sind ja relativ junge Mittelfeldstrategen.
Mhm.
Und dann haben sie noch einen Tonali, der ist, glaube ich, 20. Der das ist ein brutales Talent. Die haben Bastoni, der ist auch 20, ist ein Innenverteidiger.
Ja, Mancini hat ja ungefähr während seiner Amtszeit, ich glaube, 65 oder 64 Spieler in Anführungsstrichen gecastet. Der hat halt einfach querbeet die Spieler eingeladen und gesagt, ich gucke einfach mal,
hab ich gelesen,
was sie können. Ist doch Wahnsinn.
Es ist ein super Team und es ist ein super Team auch mit Potenzial, die auch nach vorne spielen und gar nicht so dieses Catenaccio-Flick. pflegen. Was mir Angst gemacht hat, war Spanien tatsächlich, weil ich immer fand, dass sie einen super geilen Fußball spielen, aber immer so, du hast immer, also damit in dieser Xavi-Iniesta-Zeit hast du immer gedacht so, okay, Fabregas spielt jetzt da als Neuner, was soll das? Die kriegen, ne, die spielen alles in allen Rausch, aber die kriegen die Hütten nicht rein. Dann hat auf einmal Morata angefangen zu spielen und dann kam dieses Spiel, wo sie so viel Tore geschossen haben. Ja. Und die haben da 6-mal gewechselt und Thiago war auf der Bank.
Ja.
Und nicht zu vergessen, dass Thiago mit Bayern die Champions League gewonnen hat und Kimmich deswegen auf rechts gegangen ist.
Naja.
Ne? Und der war auf der Bank. Und das hat mir dann Angst gemacht. Da habe ich gedacht, okay, wenn die ins Rollen kommen und dann haben die jetzt noch in der Hinterhand dann mit diesem Gerard, der ja auch vorne spielen kann, und noch mit Morata, haben die Leute, die auch vorne irgendwie mit dem Rücken zum Tor auch den Ball verwerten können, weiterverarbeiten mit denen. Wenn die ins Kombinieren kommen, dann ist Game Over.
Das ist ja sowieso, also das gibt ja viele Dinge, die an dieser EM bemerkenswert sind, unter anderem ja auch der Umstand, du hast es ja gerade schon angerissen, dass die Engländer plötzlich Italienisch spielen.
Total.
Und Italiener spielen plötzlich Englisch.
Ja, ja, also genau. Genau. Und sehr effektiv beide.
Ja.
Ne? Sehr effektiv. Also der Southgate hat ja genau das gleiche gemacht mit dem Casting. Der hat ja auch so viele Spieler ausprobiert und hat jetzt erst dann Sancho gebracht. Ne?
Ja, ähnlich wie das, was du über Thiago ja auch sagtest. Also Sancho war ja auch sehr lange auf der Bank. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Sancho jetzt plötzlich sich dann zur Premier League bekannt hat, dass man gesagt hat, okay, dann darfst du jetzt auch mal sogar in die Stammformation. Was mir aufgefallen ist als Dortmund-Fan, das nennt man wahrscheinlich auch so ein bisschen Morbus HSV, dass sobald die Spieler nicht mehr das Wappen des Vereins tragen, dass sie plötzlich gut spielen.
Ja, wir sehen Kostic.
Meunier.
Kostic.
Ja. Na, aber jetzt mal, um bei Dortmund zu bleiben, ne? Meunier vom BVB spielt plötzlich bei der EM eine herausragende Rolle.
Ja, Akanji das spielt befreit auch sehr gut. Ne? Von der Bank. Ja. Ne? Durch
kaum
diese
ist Sancho
Verletzung.
Nicht mehr offiziell, also er ist noch unter Vertrag, aber du weißt, was ich meine, ist jetzt bei Manchester. Plötzlich spielt er Startelf.
Ja, ich weiß nicht, ob Southgate da wirklich daran gedacht hat, dass er irgendwas aus dem Kopf raus hat. Das weiß man immer nicht. Ne?
Meinst vielleicht, du wirklich? Also das war jetzt ja eigentlich als Spaß, aber keine Ahnung.
Ja, du hattest es ja bei NML mal erwähnt. Ne? Und ja, das weiß man immer nicht. Aber es ist so verrückt. Also ich weiß auch nicht, warum, um das Thema mal so wegen Löw auch nochmal, ne? Gab es auch einen geilen Tweet zu von, ich glaube, Christian Huber hat das irgendwann gesagt, als die ausgeschieden sind, hat er gesagt, dann kann Löw ja endlich mal jetzt Dinge machen, die ihm Spaß machen oder so ähnlich war es im Wortlaut so. Und das, so habe ich den da halt auch im Turnier gesehen. Der war so irgendwie so komisch bocklos, ne? Also es war mein Eindruck, ne?
Ja.
Aber die Sache, dass alle jetzt gesagt haben, jetzt mit Flick, jetzt kommen sie alle auf die richtigen Positionen, ne? Also nicht zu vergessen. Thiago hat in der Mitte gespielt und da war auch Need auf rechts. Also jetzt hast du ja einen Riedle Baku, den du nicht mitgenommen hast.
Ja.
Gott sei Dank, weil da ist einer. Weil es Außenverteidiger und der Neuner ist immer noch, ne? Also wenn du Gosens nicht gehabt hast, wer sollte da spielen? Ne?
Genau.
Also wenn du daran denkst, wer da in der Vergangenheit sich ein, also irgendwie gespielt, ich meine jetzt nur nach vorne, weil nach hinten war es okay, aber bei den meisten, die irgendwie Links- oder Rechtsverteidiger waren, waren die einzigen, die nicht bis nach vorne mitgekommen sind, um den Rückpass zu machen, das gab es nicht.
Ja.
Ne?
Ja,
jetzt hast du dann Gosens irgendwie raus aus der Truhe geholt, den Leute, die sich ein bisschen auch die Atalanta verfolgt haben, die letzten paar Jahre auch irgendwie auf dem Schirm hatten und sich die ganze Zeit so schon ein Jahr gefragt haben, warum probiert er den nicht aus? Irgendwann hat er den ausprobiert. Ja. Ne? Aber rechts ist genau das Gleiche. Ne? Der hat Riedle Baku ja auch ausprobiert. Der hätte ihn ja gleich mitnehmen können.
Ja, klar.
Ne?
Ja.
Weil, aber das
hätte ja auch die Probleme gelöst, dass Kimmich dann halt einfach ins Zentrum gekonnt hätte.
So. Ja, aber wen hättest du rausgenommen? Das ist halt das Problem. Du hast halt keinen Neuner, keinen Rechtsverteidiger, aber du hast 6 Spieler. Also wenn du Neuhaus noch dazu zählst, die in der Zentrale eigentlich richtig gute Spieler sind und super gutes Potenzial haben. Ne? Und ich weiß nicht, ob das sich ändert, wenn der Riedle Baku sich nicht bewährt. Was macht Flick dann? Ne? Weil er hat ja Pavard damals mit der Verletzung, hat er auch Kimmich dahin gemacht. Ne? Und keine Ahnung, Musiala haben sie alle gesagt, ey, das hat einmal geklappt. Löw war wieder stur.
Ja, genau.
Das hätte er auflösen können. Er hätte den Bayern-Block bringen können.
Ja.
Er hätte Gnabry auf rechts spielen
was
lassen können.
Was ja übrigens
können.
Immer eine gute Idee ist. Also wir erinnern uns an die Europameisterschaft 96. Da hatten wir, es gab auch mal einen Dortmund-Block. Da hatten wir einen Dortmund-Block und einen Bayern-Block.
Ja.
Und mit den Blöcken
genau.
Hat es natürlich gut funktioniert, weil diverse Abläufe halt einfach natürlich total einstudiert sind.
Klar,
die kennen
Hummels
sich, die
hat mal bei Bayern auch gespielt. Ja. Also das heißt, das haben ja alle kritisiert. Alle haben gesagt, die Mannschaft ist nicht eingespielt. Ne? Du holst die zwei zurück und lässt sie aber nicht einspielen, die drei Spiele. Genau. Warum springst du sie nicht vorher? Ne?
Ja.
Und das Einfachste ist doch, wenn du auf kurz funktionieren musst, und das ist nun mal bei so Ride-or-Die-Spielen, wenn du dann im Achtelfinale bist und du bist nicht eingespielt. Das ist die Teamleistung zählt doch. Ne? Du musst eingespielt sein. Du kannst das machen. Goretzka, Kimmich, Müller. Dann bringst du Havertz, die sich dann auf vorne abwechseln mit Müller. Ne? Ja. Mal er dahinter, mal er nach vorne. Und links Gnabry und rechts Musiala, der ein 1:1 auflösen könnte.
Ja.
Hätte er machen können.
Ja.
Ja, wollte er nicht.
Aber
er hat vieles
nicht gemacht. Und da ist natürlich die Frage, warum eigentlich nicht? Also du hast gesagt, er stand etwas bocklos halt.
Ja. Wahrscheinlich.
Meinst du?
Er wollte es denen zeigen. Er wollte es so machen, wie er es sich gedacht hat.
Ja.
Aber da haben auch
aber
alle
man hat ja manchmal wirklich das Gefühl
keinen
gehabt.
Plan B.
Ja, das, genau. Der hat keinen Plan B. Das haben wir bei Fußball MML ja auch immer schon mal angerissen und man hatte ja bei ihm wirklich das Gefühl,
ja,
dass
Lukas
jede...
liebt das da drin zu baden.
Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja,
er
klar.
liebt das.
Ja, aber es stimmt halt eben auch. Ja, man hatte ja bei Löw wirklich das Gefühl, dass jede sich verändernde Spielsituation so eine Art Majestätsbeleidigung ist und Löw einfach keine... Er will im Grunde, als hätte man das Gefühl, er will den Spielverlauf niederstarren, bis das Spiel sich irgendwann ergibt und sagt, ich mach das doch so, wie du es dir vorgestellt hast, aber dann ist irgendwann auch schon die 85. Minute rum und es hat sich nichts getan. Die Frage ist ja, jetzt kommt Hansi Flick oder Hans Flick, wie Franz Josef Wagner ja sagte, du bist Hans, Hans der Harte, du bist kein Hansi.
Ich warte immer nur auf diesen Augenblick. Yeah. Wirklich, in jedem Podcast warte, bitte,
das
bitte mach die
der
Kolumne
Wahnsinn. Aber die Frage ist ja jetzt, wird sich dramatisch etwas ändern mit Flick? Und wenn wir davon ausgehen, dass das so ist, wäre es für Toni Kroos nicht eine gute Idee gewesen, nochmal abzuwarten mit dem Rücktritt bis zur WM 2022, weil mit einem sich verändernden Trainer sich ja nochmal auch alles innerhalb einer Mannschaft umkrempelt. Also Klopp hatte ja damals auch gesagt, du musst entweder irgendwie nach einer Weile 10 Spieler rausschmeißen oder den Trainer. So, jetzt sind die Spieler noch da, aber der Trainer ändert sich.
Ja, ich denke genau. Also ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass er, also es war anzunehmen, dass er das vielleicht macht, ne, weil er war ja Yogis Mann sozusagen,
genau.
Aber das schließt ja nicht, der Typ ist einfach eine Passmaschine.
Ja.
Also das ist ein Spieler, den brauchst du immer. Also wenn du die Wahl hast, groß
also kein,
oder nicht groß.
Kein Querpass-Toni? Nicht der Ballverschlepper, naja, der Querpass-Toni?
Der ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen und so. Ich erinnere mich an Jahre, wo er anders gespielt hat.
Ja.
Wir haben hier so eine fette Hummel drin. Ne? Oder
ja,
was
Wahnsinn.
Ist das?
Ja, das ist aber jetzt nicht, du meinst, damit meinst du jetzt nicht groß oder geht es jetzt schon um Süle?
Ja.
Wir haben wirklich hier im Raum eine Hummel, aber die erholt sich gerade.
Ja, vielleicht geht es auch um die Sportartikel.
Ja. Ja.
Naja, gut. Und ja, er hat zwischendurch auch mal Alibi gemacht, aber weißt du noch, als er richtig Box-to-Box immer gegangen ist und viele Tore geschossen hat, Leverkusen, Bayern, bei Real auch am Anfang und so, die Standards waren eine Katastrophe, das muss man wirklich, aber
bis
durch
auf das
die Bank.
Ding, du meinst jetzt, na, bis auf den Freistoß gegen Schweden, 2018.
Ja, aber ich meine jetzt dieses Turnier.
Ja,
ne?
Das kann man ja auch
trainieren.
Ja.
Ne? Das könnte man ja auch trainieren. Leute, es kann sein, dass wir im Spiel eine Ecke kriegen oder einen Freistoß. Vielleicht sollten wir das auch mal probieren.
Ja.
Ne? Und ja, ich hätte an seiner Stelle auch gewartet, weil Flick mag anscheinend gute Fußballer. Ne? Und wenn du dominant spielen willst, so wie Flick halt spielen lässt, weil der will den Ball haben, der wird garantiert nicht mit Dreierkette spielen. Egal wie offensiv die sein soll, weil das wird es nicht geben, weil du verlierst einfach diese Mittelfeldposition, die du brauchst, um Überzahl zu schaffen.
Ja.
Ne? Das wird er nicht machen. Und ich weiß nicht, also ich hätte auch an seiner Stelle noch gewartet. Der wird auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie wichtig er bei Flick sein wird, weil er wahrscheinlich, es wird so wahrscheinlich passieren, dass Goretzka und Kimmich in der Zentrale spielt, ne? Und wahrscheinlich eine Weile auch noch Müller, bis Musiala wahrscheinlich bereit ist für die Position, oder Havertz, weil Musiala kann ja auch auf beiden Flügeln spielen und er ist einfach ein Spieler, den es nicht gibt. Er ist ein Spieler, der einfach wie Sancho Leute ausfummeln kann. Das heißt, dass die von ihrem...
Du meinst jetzt Musiala?
Oder? Ja, Musiala.
Ja, Musiala. Nee, Musiala. Genau, weil also wir gerade bei Kroos waren, nicht, dass wir da jetzt...
Nein, wir sind jetzt bei Musiala. Ich meine jetzt das gesamte Team, wie er dann wahrscheinlich aufstellen wird. Ne?
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Spieler, der das 1:1 auflösen kann, weil er kann einfach Leute ausspielen. Ne? Du siehst einen Gnabry und du siehst einen Sané und du denkst, die haben ja alles, aber die haben es nicht gemacht.
Ja.
Sie haben keinen Spieler... Ne? Ja. Weil du musst einen Spieler ausspielen, damit der andere andere zu dir kommen muss und den anderen Freiraum lässt.
Ja, ja. Und was die Italiener ja zum Beispiel gemacht haben, ist ja halt, also beispielsweise die Italiener, dass sie halt eben auch ins Dribbling gegangen sind, bewusst, weil sie gesagt haben, im schlimmsten Falle, das kennt man übrigens aus dem Hobbyfußball ja auch, im schlimmsten Falle kommt der Ball in die zweite Reihe und dann kann man nochmal draufhalten.
Genau, so. Also Berardi und Insigne, immer das direkte Duell gegen den Gegenspieler, genau. Immer. Und ja. Wie der Spinazzola immer vorbeigelaufen ist in einer wirklich so, das hat mich an Lahm und Robben erinnert, dass Lahm einfach immer durchläuft und einfach nie, aber das eine Mal, wenn er den Ball gekriegt hat, hat er genau. Was draus gemacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann darfst du auch nicht irgendwie verzweifeln und darfst nicht immer denken, ey, Insigne, gib mir eh nicht den Ball.
Ja.
Ja, warum soll ich da noch nach vorne laufen? Aber ja. Das hat so gut funktioniert.
Ja.
Und wenn du der halt Außenverteidiger fähig ist, jemanden auszuspielen, auch genau. Noch, wie es bei Spinazzola da der Fall war, der hat ja wirklich die teilweise schwindlig gedribbelt an der Außenlinie und hat dann immer nach innen auf den Elferpunkt.
Es muss ja übrigens auch nicht mal zwingend klappen, aber der Vorteil ist natürlich, dass du durch eine solche Aktion, selbst wenn der Ball abgefangen wird oder abprallt oder was weiß ich, aber du lockerst ja natürlich die massive gepresst. Abwehr auf. So, ja. Also das heißt, das, was vorher Ordnung ist, wird durch einen derartigen Angriff natürlich immer aufgelöst und du schaffst
verlierst
Räume.
Den Ball. Die Pressingmaschine kommt ins Laufen, das, was Bayern ja auch macht, das macht ja Italien so.
Genau.
Die verlieren den Ball und gehen mit drei Leuten auf den Spieler drauf.
Genau. Ne?
Und am besten auch auf den Spieler, den sie sich vorher ausgeguckt haben, der am wenigsten irgendwie ein Passgeber
übrigens
ist.
Übrigens auch wie im Hobbyfußball, ne?
Ja, da, natürlich.
Das ist ja, der kann nichts.
Der Zweier kann nichts.
Übrigens, weil du hattest mir mit Hummel gerade jetzt natürlich schon den roten Moderationsteppich ausgerollt.
Ja, natürlich.
Denn Hummel ist ja auch der Ausstatter von Dänemark, die gegen England im Halbfinale stehen. Und bevor wir gleich noch zum nächsten Thema kommen, die Frage, wer wird's denn von den beiden, England oder Dänemark und warum?
Also ich habe immer vorher groß getönt, das ist der leichte Baum.
Ja, das haben ja alle gesagt. Ja. Das haben wir vor allen Dingen, wir als Unterstützer
gesagt,
der Nationalmannschaft. Naja klar, auf dem Papier ist es der leichte Baum.
Ja, ja.
Auf dem Papier.
Ja, ja, die sind super gefährlich. Wahrscheinlich nicht ganz so gut wie damals mit den Laudrups und den Elkja Larsens und den was weiß ich.
Aber wenn du mal gesehen hast, was Heuberg zum Beispiel gemacht hat,
ja.
Ballannahme.
Brutal.
Also das, was
brutal.
Wie Heuberg da einmal den Ball
Annahme
angenommen hat.
Annahme weitergeben, Räume stopfen und was der sich entwickelt hat, hat ja Mehmet Scholl auch des Öfteren schon immer erwähnt. Super Spieler einfach, ne?
Ja. Und wird Christian Eriksen am Ende der Spieler des Turniers, weil er durch seinen tragischen Fall auf dem Feld dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft erst da eine geschlossene Teamleistung entwickeln konnte. Ich weiß, es ist sehr zynisch, aber das ist ja letzten Endes der Spirit, der sich in diesem Moment erstmal, also die waren bestimmt vorher schon ein gutes Team, das hat man auch daran gemerkt, wie Simon Kjær es geschafft hat, die gesamte Mannschaft um Eriksen herum zu versammeln, die Freundin von Eriksen getröstet hat. All diese Dinge, die er getan hat als Kapitän, da merkte man sehr schnell, dass in diesem Falle buchstäblich eine geschlossene Mannschaftsleistung
war.
Ja,
und von außen natürlich kam noch auch nochmal ein Push, ne? Wenn der Lukaku da in die Kamera schreit und so und du merkst, das gesamte Team so, weil die waren ja echt danach, als das Spiel weiterging, was echt ein Skandal ist, ne? Aber gut, kommen wir nicht zu den Verantwortlichen da, weil
Die haben ja wenigstens
die
Verantwortlichen haben danach ja dann wirklich durch,
wirklich
durch Zivilcourage
durch,
und Rückgrat
durch
geglänzt.
Ja,
also man muss das fairerweise auch sagen, auch die UEFA kann nicht immer richtig liegen, Costa. Nee, das muss man einfach auch mal fairerweise sagen.
Ja. Man muss nicht immer den Malus suchen.
Aber meinst du, das ist dann am Ende das Ausschlaggebende, warum die Dänen sich durchsetzen und die Engländer, dann haben wir im nächsten Jahr...
Die sind so schwer zu schlagen, die Engländer.
Die sind wirklich gut, ne? Die sind wirklich gut. Wir dürfen nicht vergessen, sie haben jetzt 7 Spiele am Stück zu 0 gespielt. Also sind es 6 in diesem Turnier, ne? 3 Vorrunden, das war zack. 6 Spiele
zu 0. Ja, und komm mal an den Kanten da vorbei, ey.
Ja. Ja.
Ne? Also der Torwart ist noch das leichteste Problem wahrscheinlich, ne? Über den haben sie ja sehr geunkt, aber
schon beeindruckend.
Ist ja Tradition, aber das ist eine super gute Mannschaft, das sind super starke Standards, die machen, ne? Nicht nur Trippier, sondern auch viele andere, da haben sie noch Sancho in der Hinterhand, die haben vorne brutalen Speed, also mit Sterling und Kane ist einfach jemand, der trotz Rücken zum Tor passt er stark, er trifft das Tor, er ist kopfballstark, ne? Eigentlich alles, was du brauchst. Vorne.
Alles, was wir vor allen Dingen auch bräuchten bei der deutschen Nationalmannschaft.
Genau. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn Deutschland so halbwegs so einen Neuner gehabt hätte, dann hätte es anders ausgesehen. Also es ist schade, dass diese Spieler sich irgendwie, ne, jetzt hast du den Matcher irgendwie. Ja,
genau.
Der ist wahrscheinlich noch zu jung, aber wahrscheinlich wird der Flick den auch erstmal wahrscheinlich mitnehmen. Ja? Ja. Ich sehe da nicht so viele Leute, die so spielen können auf dieser Position. Anders vielleicht, aber also ich sag dir ganz ehrlich, ich will Löw ja gar nicht kritisieren oder so. Es steht mir ja gar nicht zu. Aber ich hätte Gnabry da nicht spielen lassen auf der 9. Was soll das? Also das ist so, als wenn du jemanden einfach so alle Stärken nimmst, die er hat, und dann sagen alle, ja, der Gnabry hat scheiße gespielt. Ja, der hat auch 3 Spiele alles verlernt.
Wir kommen jetzt zu dem Verein, bei dem Gnabry höchstwahrscheinlich auch nach der Europameisterschaft noch spielen wird.
Blattgold.
Kahns deutliche Ansage an Goretzka und Coman, das schreibt die Welt. Oliver Kahn hat sein Amt als Vorstandschef des FC Bayern angetreten. Er startet mit einer klaren Botschaft an Leon Goretzka und Kingsley Coman und gibt besondere Ziele für den deutschen Rekordmeister aus. Ja, die Botschaft ist, Leute, ihr könnt hier gutes Geld verdienen, aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Ja, und Oliver Kahn...
Ich warte nur drauf.
Ja, immer
guck mal nach links oben.
Spielen, der Druck, ja, genau, der bedeutungsschwangere Blick nach links oben. Ich frage, ja, Sie fragen, ist ja eine Schande. Naja, wie auch immer. Also, es ist bald schon wieder soweit.
Er ist dann positiv bekloppt.
Es geht bald, also ein bisschen haben wir noch Pause, aber es geht dann doch auch bald schon wieder mit der Bundesliga los. Der FC Bayern ist der, wie sagt man so schön, neue starke Mann beim FC Bayern. Und wir haben gerade schon ein bisschen über die Bayern gesprochen, mal so ganz grob gesagt. Was glaubst du, was wird es für eine Saison für die Bayern und für die Bundesliga? Machen sie La Decima, wäre es dann ja, ne?
Ja. Ja, also ich als Bayern-Fan hoffe es natürlich,
ja.
Aber es ist, du sagst es, da sind jetzt neue Kapitäne so wirklich an Bord,
ja.
Und ich meine, Hoeneß hat ja noch eine Position, und das hast du auch mal ganz schön, das habe ich dir auch mal privat gesagt, glaube ich, als wir mal über Uli Hoeneß gesprochen haben, dass egal wie schlecht beraten er manchmal da ist, wenn er da seine Ausbrüche kriegt und egal ob das kalkuliert ist oder nicht,
ja.
Es menschelt.
Er immer. Ist eine Legende der Leidenschaft.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ohne die bitte, Haare.
Ja. Ihr Journalisten, ihr habt immer ein Problem. Ne? Ihr wollt immer beide Seiten hören.
Ja, das ist ja. Das Beste.
Genau.
Ja, nein,
Wodka Lem. Ja, er menschelt, und
genau.
Die Leute, die in Not sind, war er immer für die da und
so. So, jetzt wollen wir aber hier, es pilchert ja hier schon gewaltig.
Ich bin ein großer Fan, ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Aber das Ding ist, die müssen sich erstmal beweisen, Brazzo muss sich wirklich beweisen, Kahn muss sich auch noch beweisen, Heiner ja auch eigentlich. Ja. Und ich hoffe, dass es alles gut läuft. Ich sehe bei Coman, weiß ich nicht, ob der wirklich da noch bleiben will. Mhm. Also der Beraterwechsel sagt einiges aus.
Ja.
Ne? Goretzka ist natürlich ehrgeizig, und ähnlich wie Kimmich motiviert bis an die Haarspitzen, die wollen natürlich
tut
auch sehen.
Tut dem Verein übrigens ja auch gut, also der Mannschaft.
Nein, super, das sind super Leute, das war eine super Verpflichtung, Kimmich ja auch, den musst du ja erstmal holen, außer von der Bank, von
Leipzig.
Rasenball.
Ja,
ja. Und das musst du ja auch erstmal sehen, also da siehst du ja auch, ich meine, der hat ja auch Davis geholt, der Brazzo, das ist ja nicht immer alles Wurst und Käse, was die da auch machen, so, ne? Aber trotzdem müssen die sich beweisen und die müssen zeigen, dass sie für diesen Verein, weil das kann man ihm ja wirklich nicht unterstellen, dass er nicht da war, wenn der Verein angegriffen wurde, sondern genau, ne, Abteilung Attacke, nicht umsonst. Ich glaube, bei Goretzka habe ich ein gutes Gefühl, bei Coman eher nicht.
Mhm.
Und Goretzka will natürlich auch Verstärkung, die wollen ja weiter so erfolgreich bleiben.
Was passiert denn jetzt mit Niklas Süle?
Ja, das ist auch ein Problem. Ne? Das ist ein großes Problem, weil wer wird's jetzt? Wird's Hernandez links? Wird's Upamecano rechts? Dann ist natürlich, was machen wir dann? Ne? Dann Rechtsverteidiger wollten sie ja auch noch holen. Ne? Das wird Süle dann auf rechts rücken wie bei Flick? Das glaube ich nicht bei Nagelsmann. Wird Nagelsmann die Dreierkette spielen? Dann wäre Platz für ihn.
Bevor wir jetzt zu taktisch werden, die Frage ist natürlich jetzt für mich als Dortmund-Anhänger, darf ich jetzt endlich mal wieder auf die Meisterschaft hoffen?
Ja.
Ja?
Ich denke schon. Ich denke, das wird kein leichtes Jahr.
Naja, das hat man die letzten 9 Jahre auch. Naja, sagen wir mal, die letzten 4 Jahre. Eigentlich seit Guardiola weg ist, gab es ein paar Jahre, in denen hätte man durchaus etwas holen können. Ja,
bei Kovac habe ich das auch ähnlich geglaubt.
Ja.
Ich dachte auch so, Mann, ob der sich da nicht übernimmt, ne? Mhm. Also von, ne, weil ich kannte ihn ja aus Frankfurt. Ich lebe in Frankfurt seit 25 Jahren. Ich fand, der war da super aufgehoben. Der hat dann Top-Job gemacht mit seinem Bruder. Und dann war er auf einmal die Wahl und man wusste nicht, man dachte so, ja, erste Wahl, weiß ich nicht, ne, dann gewinnt er die Meisterschaft natürlich, ne? Und aber das ist ja auch Felix Magath passiert.
Und,
das, ne?
Und den Pokal, ja, na, Felix Magath hat zweimal das Pokal hintereinander geholt.
Zweimal hintereinander und es war dann egal, ja?
Ja. Ja, was ja übrigens, was man ja in diesem Falle dem FC Bayern ja fast zugute halten möchte, dass die trotz zweimaligen Doublesieges gemerkt haben, das ist hier von der menschlichen Seite her einfach wirklich absolut nicht stimmig und dann entlassen wir ihn trotzdem. Man hätte ja auch sagen können, pass auf, der Faktor Mensch ist uns egal. Ja,
das Gegenteil.
Ja. Ja,
aber da ist es ja quasi fast das Gegenteil.
Ja.
Ne? Und da wurde aber auch reagiert. Aber da hast du halt gemerkt, der hat die Schnauze voll. Den kannst du nicht halten. Du kannst niemanden halten, der weg will.
Ja.
Das ist das Problem bei Coman natürlich auch.
Klar.
Ne? Und bei Nagelsmann ist, ich bin gespannt. Er ist ja Bayern-Fan immer gewesen. Das sagt ja was aus. Da hat er Bock drauf.
Ja.
Der ist ehrgeizig ohne Ende. Der ist immer sehr gut gekleidet.
Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja. Ja,
wo selbst Robert, wenn selbst Robert Geis entsetzt immer kamen, schau mal um, ich kann mir das nicht angucken. Das ist schon weit gekommen. Aber der spannendste Wechsel dieser Tage, der ist ja der von der ARD zur BSC, also Kevin Prince Boateng. Wie haben wir das denn einzuordnen?
Spannend, ja. Spannend.
Oder?
Also ich mag diese Aktionen immer.
Mhm.
Ich finde die super. Mir wäre es natürlich lieber, wenn es Jerome gewesen wäre.
Vielleicht kommt er ja auch noch.
Ja, das wäre krass.
Überleg mal.
Das wäre krass.
Stell dir mal vor.
Ich glaube nicht, dass er lange spielt und ich glaube auch nicht, dass
was glaubst du, wie viele Spiele er in dieser Saison macht? Er ist ja körperlich, also man hat jetzt die Trainingsbilder gesehen, das sieht gut aus, aber sind halt auch einfach nur Bilder.
Ja, der war sah im Fernsehen auch überragend aus, fand ich.
Das, absolut.
Ne? Und das
total.
Ist ein Kabinenmonster, ne?
Ja.
So hört man es aus Frankfurt. Alle sagen, also nicht nur im Gipsen, im Club sagen sie, dass er ein cooler Typ ist, sondern auch so. Und der hat wirklich, also alle mit Migrationshintergrund so richtig vereint mit den anderen, so wo es teilweise immer so Grüppchenbildung gibt, das hört man auch voll oft, dass er die Leute zusammenbringt.
Gerade in Frankfurt ja wirklich.
Weil wenn jeder irgendwie aus einem anderen Land kommt, ist schwierig, das irgendwie zu vermeiden. Aber man sagt, und ich kenne ein paar Leute da, und die sagen, er ist ein Typ, der wirklich jeden angepackt hat und immer zusammen und lass uns was machen, lass uns was unternehmen. Und das, und wenn du auf den guckst, wo der gespielt hat und was der, das ist natürlich so, das ist was anderes, als wenn dir das irgendein anderer erzählt.
Absolut,
ne? Ist
auch
klar,
ich mein,
da kommt's ja her.
AC Mailand, Barcelona.
Genau, ja,
ja,
man fragt
mit
sich
Frankfurt
immer noch, warum?
Noch den Pokal. Ja, absolut. Ja, naja.
Bei Barcelona habe ich mich das wirklich gefragt. Also das war
aber
so,
es ist doch der
sinnfrei.
Hammer, dass du mal so im letzten Drittel der Karriere nochmal in Barcelona spielst. Ich habe mal irgendwann gehört, dass er, also das ist aber wirklich nur Hörensagen, dass also, ich versuche das jetzt mal so für die Öffentlichkeit. Also nach Schalke brauchte er spezielle Betreuung. Da ist er aber wahrscheinlich nicht der Einzige, der Schalke wirklich angenockt verlassen hat.
Ja.
Und
der gleiche Weg wie beim HSV, nur noch irgendwie traniger, umso, weißt du, du rast auf die Mauer zu, aber ne, der Fuß bleibt auf dem Gaspedal.
Aber er kann halt wirklich auf dem Platz der verlängerte Arm des Trainers sein, dem er vor 18 Jahren eine geschmiert hat.
Ja.
Ist es vielleicht womöglich sogar so?
Genau, stimmt, mit Dardai.
Ja. Ist es womöglich so, bevor wir jetzt mal zum Schluss kommen, oh, halbe Stunde haben wir gemacht, na, herzlichen Glückwunsch. bevor wir zum Schluss kommen, ist es womöglich so, dass man in Berlin da möglicherweise schon die Nachfolge von Dardai vorbereitet, dass man ihn über das Amt des Spielertrainers so langsam zum Trainer macht? Könnte das passieren?
Vielleicht ist sowas geplant, ja, warum nicht?
Keine
also
Ahnung.
Der hätte
ich glaub,
absolut
in,
das Zeug
Chelsea
dazu.
Hatte das mal, der war glaube ich auch damals irgendwie Spieler, dann Spieler, Trainer und Trainer irgendwie. Also ich glaube, der hat dann auch diesen fließenden Übergang geschafft. Mitte der 90er, Hüllit.
Ach so, ja, bei Gattuso warst du auch so ähnlich, oder?
Ja.
Der ist dann aber ist zum anderen Verein gegangen, aber ja, klar. Also der ist super wichtig, vor allem auch, wenn du Jerome auch noch holen willst, ne, ist es natürlich von Vorteil, wenn der Bruder, ne, das ist, erinnert mich ein bisschen an Kali, wo er, ich hab's alle geholt, den Prinz Boateng, Jerome Boateng und den Rapper Boateng, weiß nicht, wie der heißt.
Ich hab's alle, den George Boateng, ich hab das im Fieberwahn, also, hab ich den Käfe Prinz, ich hab den Jerome, da hab ich den George Boateng noch geholt, unter den ein Boateng, den hat überhaupt nichts mit denen zu tun, dann hab ich gesagt, alles schön ab mit einem Schock, wird die Eier eingekauft. Aber das ist wahrscheinlich die Identität, die Hertha braucht.
Ey, absolut, absolut. Ne? Also, wenn es nicht Khedira war, dann ist es genau der aus dieser Stadt kommt. Ne?
Ja.
Und egal was du sagst, das ist ein Weltstar. Das haben sie ja bei Martin Braithwaite auch gesagt. Warum bist du da hingegangen? Du wirst nicht spielen bei Barcelona. Ja und? Aber ich spiele bei Barcelona. Ja, dann bin ich als Boateng auch gegangen. Ja. Warum? Vor allem in dem Alter auch noch. Ja, ne? Da kriegst du nochmal die Chance, mit diesen mit Messi zu kicken und so, was auch immer. Und der könnte noch extrem wichtig sein, wenn er reinkommt. Der ist auch stark mit dem Rücken zum Tor. Der war schon immer, egal, also man sagt ja immer polyvalenter Spieler. Der hat ja auch fast jede Position gespielt. Genau. Ne? Von ganz vorne bis sechs war der auch überall. Und wenn der die Kabine da zusammenbringt und die haben einige Talente, ne, ich weiß nicht, was mit Meier jetzt ist, ist der noch ein Jahr weg, oder kommt der zurück? Oder ne, die haben, wie heißt dieser ganz junge Linksverteidiger, den sie haben? Der ist, also meines Erachtens ist der eine Rakete. Der hat ja auch dann direkt auch noch ein Tor gemacht.
Und Windhorst hat jetzt auch die fehlenden 35 Millionen überwiesen. Da fehlen jetzt also nur noch knapp 30, also es geht voran. Costa, ein letztes Wort. Wer wird Europameister?
Boah.
Danke.
Danke. Ich bin froh, dass ich das nicht beantworten muss.
Costa, vielen Dank.
Gerne.
Komm gerne wieder.
Ich komm wieder.
Ja, und wenn das noch nicht geschehen ist, dann kann ich euch natürlich nur herzlich bitten, unseren Podcast zu abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, um bloß keine Folge zu verpassen. Das könnt ihr machen auf Apple, Spotify, Amazon und auf allen anderen Anbietern. Das würden wir euch hoch anrechnen.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!